herzlich willkommen zum LiCare Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LiCare Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast zu Gast bei uns im Podcast, und zwar den Joachim Kempf von der ECE Group. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ja, also herzlich willkommen alle Zuhörer und ganz herzlichen Dank, dass ich teilnehmen darf. Ich freue mich auf die Sitzung heute.
Ja, danke schön. Joachim, magst du dich einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen auch vorstellen, wer ECE ist? Viele kennen es ja vielleicht, aber manche vielleicht auch nicht. Aber vor allen Dingen natürlich dich vorstellen. Wie war dein Werdegang und wie kommt es, dass du jetzt General Counsel bist bei der ECE?
Ja, das mache ich gerne. Ja, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin seit 2006 in Hamburg, komme ursprünglich aus Niedersachsen und bin dann 2006 zur ECE gegangen und war vorher in Hannover als Anwalt tätig und dann auch bei einem Mandanten. Hätte mir das eigentlich niemals vorstellen können, dass ich als Unternehmensjurist tätig werde, aber habe auch den Sprung nach Hamburg mehr wegen der Stadt gemacht und weniger wegen des Unternehmens. Aber wie man daran sieht, dass ich seit 2006 bei der ECE geblieben bin. Das liegt nicht nur daran, dass ich da sehr treu bin dem Arbeitgeber gegenüber, sondern auch, dass der Arbeitgeber immer sehr spannende Aufgaben für mich hatte. Mein Werdegang bei der ECE sah so aus, dass ich erst im normalen Projektentwicklungsgeschäft tätig war und jetzt mittlerweile seit 5 Jahren dort die Rolle des General Counsel bekleiden darf. ECE, wir sind ansässig in Hamburg, ein Familienunternehmen, gegründet von Professor Werner Otto, der auch den Otto-Versand gegründet hat und bis heute auch in Eigentum der Familie. Sein jüngster Sohn Alexander Otto ist unser Mehrheitsgesellschafter und auch CEO. Wir kommen ursprünglich aus dem Shopping-Center-Business, haben dort Shopping-Center entwickelt. Heute managen wir Shopping-Center und entwickeln andere Immobilien wie Wohnungen, Hotels, Büros, Logistikimmobilien. Wir haben insgesamt 3200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, managen roundabout 190 Shopping Center, haben so Asset under Management, sind wir bei roundabout 30 Milliarden und schieben immer so ein Bauvolumen von 3 Milliarden vor uns her. Für das Neuentwicklungsgeschäft. Und das ist zum Beispiel halt auch so ein Einstiegstor damals gewesen für mich, weil ich von Haus aus Baurechtler bin und dadurch natürlich 2006 da gut zur ECE passte und mich dann da auch um die Bauprojekte, die Projektentwicklung im Baubereich da gekümmert habe.
Ja, vielen Dank. Wahnsinnig spannend. Ja, und ich glaube, als Hamburger kann man das sehr gut verstehen, dass man auf jeden Fall deshalb in diese Stadt will. Aber du hast auf jeden Fall Glück, dass sie hier sitzen. Und anscheinend möchtest du auch ja weiterhin bleiben, sonst würdest du wahrscheinlich nicht mehr hier sein. Also ich kann es sehr gut verstehen. Ja, wir sprechen ja beim LiCare Podcast immer ganz viel über verschiedenste Themen, über Digitalisierung in der juristischen Branche etc. Ihr habt ja, wie du ja auch schon erzählt hast, eine Rechtsabteilung bei ECE, zu der du ja auch schon ganz lange gehörst. Magst du uns da einmal mitnehmen? Du hast ja gerade schon erzählt, was ECE selbst tut. Aber wie kann man sich vorstellen, wie ist die Rechtsabteilung bei euch aufgebaut? Was sind die Themen, die euch vor allen Dingen beschäftigen? Und ja, welche Expertise, Baurecht hast du ja gerade schon genannt, ist da vor allen Dingen wichtig? Und sag ich mal, vom Business her gedacht, wie äußert sich das dadurch in der Struktur der Rechtsabteilung?
Also wir kommen ursprünglich von einer Struktur, da waren wir nach Fachgebieten aufgebaut. Und als ich damals dann die Rolle des General Counsel übernommen hatte, habe ich mir dazu viele Gedanken gemacht. Was ist der beste Aufbau? Organisiere ich die Abteilung nach Fachgebieten oder nach dem Kunden? Wir haben uns dann im Team, also wenn ich von wir spreche, ist es immer so mein Führungsteam. Da gehören noch Katrin Teschner und Nils Helmholtz dazu. Die sind bei mir als Head of Departments tätig. Wir haben uns dann die Karten gelegt und gesagt, nee, wir möchten gerne eine Struktur nach dem Kunden haben. Mhm. Und die ECE ist mittlerweile, weil es jetzt noch, ja, es ist recht frisch, im Grunde seit 3 Jahren, ist so frisch auch nicht mehr, aber seit 3 Jahren haben wir so eine Holding-Struktur, in der wir uns dann konkret nach unserem operativen Geschäft aufgestellt haben. Es gibt also die ECE Group als Holding-Gesellschaft und darunter gibt es einmal die Marketplaces, die sich um das Management der Shopping Center kümmert, und dann gibt es die Work and Live, die sich um das Neugeschäft, also die Entwicklung, Hotels, Wohnungen und so weiter kümmert. Zusätzlich haben wir dann noch unsere Fondsverwaltung. Aber für uns war im Grunde das Wesentliche, dass wir sagten, wir nehmen die Rechtsabteilung und bauen die so auf, dass wir ein Team haben, was sich um das laufende Geschäft der Center kümmert, und ein Team um das Neugeschäft, die Projektentwicklung. Und zudem habe ich dann noch ein Team bei mir, was so übergeordnete Themen behandelt, Steuerung der Rechtsabteilung, zum Beispiel auch das Kostenmanagement, das Reporting ans Board. Und mir obliegen dann natürlich in meiner Rolle auch noch Themen, die die Gruppe insgesamt betreffen oder auch das Family Office von Alexander Otto betreffen und die dann natürlich an meine Rolle als General Counselor gebunden sind. Das ist so diese Struktur, in der wir aufgestellt sind.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Wir hatten ja auch schon mal, ich weiß noch, du hast einen Vortrag gehalten beim D-Rouge. Ich glaube, vor einem Jahr in Frankfurt war das, wo du eben auch einmal so aufgemalt hattest, diese Struktur und die verschiedenen Rollen auch, die es dabei gibt, etc. Und das fand ich auch ganz, ganz spannend. Gerade auch mit Hinblick darauf, wie verändert sich vielleicht auch die Branche, eure Branche, wie verändert sich aber auch, also nicht nur sozusagen die ECE-Branche, sondern eher auch die juristische Branche, ja, und die juristische Tätigkeit und welche Rollenbilder gab es schon immer und welche gibt es vielleicht auch in der Zukunft? Und da weiß ich noch, hast du ein paar interessante Insights gegeben darüber, was ihr auch mal getestet habt, was ihr aber vielleicht jetzt doch nicht mehr fortführt, etc. Also magst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen Richtung erstmal im ersten Schritt so das ganze Thema Digitalisierung, wie ihr da aufgestellt seid, weil ich finde, das ist ja einer der Haupttreiber, die zu Veränderungen auch in Rechtsabteilungen führen, was dann wiederum auch strukturelle Auswirkungen haben kann, nicht unbedingt, aber meistens schon. Wie seid ihr da aufgestellt?
Wir haben bei mir angedockt so ein kleines Legal Operations Team, was sich um die Themen kümmert. Ich hatte dort einen super Kollegen an meiner Seite, der ist dann leider innerhalb der Firma gewechselt und hat dort eine eigene Abteilung aufgebaut, die sich auch um Verträge und Legal Tech und Legal Operations Themen kümmert. Nämlich dort ist die gesamte Verwaltung der Mietverträge bei uns angedockt, also ein relativ großer Bereich, wo sehr, sehr viele Verträge jeden Tag behandelt werden. Den muss ich, wie gesagt, leider abgeben. Er hat sich zu sehr zu verdient gemacht um das Thema.
Gefährlich.
Aber hat da jetzt auch was super Spannendes aufgebaut. Und bei mir im Team, wir sind jetzt noch so drei Leute, die sich permanent um das Thema kümmern, wobei eine Kollegin, sie ist Professional, nennen wir das. Das ist aber im Grunde, könnte man vergleichen mit Paralegal. Sie macht das wirklich ausschließlich die Legal Operations Themen und sie guckt sich dann halt auch neue Tools an und ist auch im Dialog mit IT und mit den Kolleginnen und Kollegen, wo gibt es Verbesserungsbedarf, wo müssen wir uns vielleicht auch anpassen, weil sich gerade in der Firma was ändert, weil sich in unserer IT-Landschaft was ändert. So mit Blick auf die Rechtsabteilung, was haben wir gemacht? Da ich schneide das immer so gerne in so 5-Jahresscheiben. wir haben im Grunde so um 2010 herum, da haben wir, ich nenne es immer so, da haben wir uns so die Basics zurechtgelegt. Da ging es erstmal so um unser Arbeitsmittel, das heißt unser Arbeitsprodukt, den Vertrag als solchen, wo wir angefangen hatten mit einmal Themen wie Vertragserstellung, wie Musterdatenbanken und Vertragspflege, Musterpflege. Dann kam so der nächste Schritt, wo wir uns um die Kostenseite gekümmert haben. Da ging es dann los mit dem Thema Legal Spend Management. Wir haben dann auch Alternative Service Providers ausprobiert für einzelne Dienstleistungen, um unsere Kosten entsprechend zu steuern. Das war so 2015, würde ich sagen, der Fall. Dann 2020 kam so der nächste Schritt, dass wir dann aus diesen ganzen Bausteinen konnten wir auf einmal auch KPIs ablesen und wir konnten wirklich Zahlen generieren, mit deren Hilfe wir auch unsere Arbeit steuern und unseren Ressourceneinsatz steuern können, haben uns dann auch eine Strategie Legal 2025 gegeben, wo wir ja auch heute noch so unsere Aufgaben im Tagesgeschäft hinterfragen, ob das richtig bei Legal ist oder ist das eher bei anderen Abteilungen besser aufgehängt. Und da geht es im Grunde um so eine klare Mehrwertstrategie, die wir verfolgen wollen, wo wir wirklich sagen, Legal soll da tätig werden, wo wir wirklich der Firma auch einen Mehrwert bringen. Mhm. So, und in 20 und jetzt die aktuelle Zeit, da dreht sich natürlich alles darum, auch Effizienzen zu heben und dort sich weiterzuentwickeln. Da machen wir uns halt auch Gedanken, Einsatz KI und weiterer technischer Tools, was gibt's da für Möglichkeiten und ja, das ist die spannende Reise, die wir im Grunde seit 2010 unternehmen. Und da freue ich mich auch auf die nächsten Jahre, weil die jetzt gerade, glaube ich, unter dem Gesichtspunkt der KI und alles, was damit zusammenhängt, nicht weniger anspruchsvoll und nicht weniger spannend sein wird.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen, ich glaube, es ist eine kontinuierliche Reise, die eigentlich wahrscheinlich auch nie abgeschlossen sein wird, weil jetzt ist es zwar das neue Buzzword KI oder Generative AI etc., aber ich bin mir ziemlich sicher, in 5 bis 10 Jahren gibt es das nächste und dann stehen wieder sozusagen Chancen bevor, wie man sich darauf wieder anpassen kann, wie man das als Chance sehen kann. Man kann es ja entweder als Chance oder Herausforderung sehen. Ich glaube, als Chance es ist sinnvoller zu gucken, wie kann man diese neuen Dinge, neuen Technologien, neuen Arbeitsmethoden nutzen, sozusagen, damit man selber für das Unternehmen, wie ihr das ja auch lebt, sage ich mal, den größten Mehrwert erzielt. Das finde ich übrigens sehr wahnsinnig spannend, was du auch schon davor gesagt hast, dass ihr von der Struktur her dem Kunden quasi, also den ganzen Businessbereichen her, nach aufgebaut seid und nicht, wir sind jetzt nach Fachbereichen, weil das juristisch Sinn macht, sondern ihr quasi ja das Business unterstützt und als Legal ist das ja meistens so, aber nicht jedes Legal definiert sich so. Und ich glaube, wie du das auch schon berichtest, das ganze Thema Legal Operations, das wirklich zu implementieren, das ist eine Reise. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und wie gesagt, wir sind ja oft auf den Veranstaltungen zusammen, wo ja dann viele andere davon auch berichten. Wie ist da so deine Erfahrung, wenn du jetzt mal bei euch jetzt schaust, zu sagen, okay, das sind Impulse, die wir haben, aber wie lange dauert es tatsächlich, gewisse Dinge dann zu implementieren? Ich meine, zum Beispiel KI sind wir jetzt ja alle noch am Anfang, was die Implementierung angeht, aber vielleicht so eins von den anderen Dingen, die du gerade genannt hast, von wir haben die Idee, wir erstellen ein Konzept bis hin, es ist wirklich jetzt in der Praxis implementiert und wir ernten die Früchte von Reportings etc. oder können sehen, dass es einen bemerkbaren Unterschied macht.
Ja, das ist so für die Rechtsabteilung ist das gar nicht so einfach. Also ich muss sagen, gerade wenn ich zurückdenke so an 2010, da war eher noch so diese Faszination dort, dass es auf einmal eine Rechtsabteilung gibt, die sich mit IT-Themen und IT-Tools auseinandersetzt. Ja. Da war dann auf einmal das Board auch bereit und hat gesagt, also so nach dem Motto, lass sie mal machen, das ist ja total spannend. Also sowas cool. Hätte man ja nie gedacht, dass die langweiligen Juristen sich auf einmal um solche Themen auch kümmern. Als es dann aber, sag mal, auch muss man auch sagen, auch die IT professionalisiert wurde. Also die IT war zu dem Zeitpunkt bei uns auch ein reiner, die haben das Netzwerk bereitgestellt, aber für das Unternehmen selbst auch proaktiv Sachen angeschoben, das war nicht der Fall, ja. Und da hat sie natürlich auch auf der IT-Seite eine ganze Menge getan und diese ganze Digitalisierung, die auch in die anderen Fachbereiche reingegangen ist, die dort jetzt auch für unser Tagesgeschäft im Center enorme Bedeutung besitzt. Da haben wir dann leider so ein bisschen verloren, nicht weil wir wieder auf die alte Schiene zurückgefallen sind, sondern sondern weil natürlich auch Budget und Ressourcen anders jetzt eingesetzt werden und man sich einfach mal überlegt, wo sind die IT-Ressourcen wirklich benötigt. Und da ist natürlich bei uns das operative Geschäft, wo das Geld reinkommt, erstmal im Fokus. Und wenn ich da ankomme und sage, ich möchte zum Beispiel ein Vertragserstellungstool haben, dann werde ich gefragt, wie viele Verträge ich mache und was ich mir davon dann verspreche, wenn ich dieses Tool bekomme, und dann Kosten-Nutzen-Rechnung. Und dann sieht man auf einmal, dass so bei einer Rechtsabteilung, die bezogen auf einmal den Headcount und auch die Kosten so bezogen aufs Gesamtunternehmen so im einstelligen Prozentbereich sich bewegt, wo dann halt auch gesagt wird, naja, also eine Verbesserung der Arbeitsprozesse bei Legal hat ja kostenmäßig fürs Unternehmen geringe Auswirkung, hat aber, ist eher etwas auf der Service-Seite für die Kunden, wo man dann sagt, also wenn sich das dann wirklich verbessert, sodass dann die operativen Einheiten auch besseren Service kriegen, dann lohnt sich das wieder. Vor dem Hintergrund ist das
dann kann vielleicht ein bisschen schneller Umsatz gemacht werden.
Ja, ja, genau, sowas zum Beispiel. Aber vor dem Hintergrund ist es.
Also wenn man den dann.
Nee, vollkommen richtig. Das ist genau richtig, ja. Vor dem Hintergrund ist es halt immer relativ oder aktuell relativ schwierig, Ressourcen bei der IT und Budgets für Legal-Themen zu bekommen. Man muss also auch einen Mehrwert für die anderen Einheiten aufzeigen. Wenn ich sage, das ist für uns ist die Arbeit leichter, das reicht nicht, sondern ich muss mehr zeigen. Also zum Beispiel, wenn es da um KPIs geht, sind das natürlich auch Steuerungselemente, wo ich immer darauf achte, dass das nicht, also einerseits brauche ich KPIs für mich, für die Steuerung der Rechtsabteilung, aber andererseits achte ich auch immer darauf, dass ich KPIs habe, wo andere Abteilungen mitarbeiten können. Wenn wir zum Beispiel so in unserem Tagesgeschäft das Thema Insolvenzen bei den Mietpartnern ist leider ein wichtiges Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Und da geht es natürlich zum Beispiel auch um Sachen Insolvenzanfechtungen, die da gemacht werden. Und da kann ich dann halt auch aufzeigen, was wir für einen Mehrwert fürs Unternehmen liefern, indem wir zum Beispiel über die Insolvenzen und Insolvenzanfechtungsprozesse und sowas reporten. Daraus können dann die Kaufleute auch ihre Schlüsse ziehen hinsichtlich Branchen, hinsichtlich Insolvenzrisiken auf Branchenebene und Mietpartnerebene. Das ist da, glaube ich, sehr hilfreich. Und und bei den anderen Tools, also wir haben dann halt auch, wenn es da um Dokumentenmanagement und solche Themen geht, da bringen wir uns natürlich auch mit ein, weil wir dann auch sagen, das geht ja nicht nur um Legal-Dokumente, sondern auch die Dokumente der anderen Einheiten werden da erfasst und damit profitieren von unserem Input, den wir gut geben können, weil wir einfach mit Dokumenten umgehen können und wissen, worauf man achten muss. Aber davon profitieren dann auch die anderen. Also dadurch, wenn ich jetzt heutzutage über die Einführung von Tools nachdenke, dann müssen wir immer auch die anderen Einheiten im Blick haben und sehen, wer kann außer uns da noch mit entsprechendem Mehrwert rausziehen.
Absolut. Aber was ich ganz spannend finde, was du gerade gesagt hast, ihr wart ganz früh dran, ja, und dann hat aber plötzlich die IT-Abteilung in den Unternehmen nochmal einen ganz anderen Aufschub erlitten, ja, weil plötzlich jeder andere auch digitalisieren wollte. Also ich glaube, deren Rolle hat sich in den letzten 15 Jahren auch noch massivst verändert, von der Signifikanz, in welchen anderen Fachbereichen die jetzt überall tätig sein müssen, nicht? Und ich finde das aber total spannend, sage ich mal, aus Unternehmensbrille gesehen, jetzt gar nicht legal zu sagen, ja, wenn wir etwas Neues einführen für ein Team oder einen Fachbereich, wo ist der Mehrwert dann für die anderen? Ja, also wirklich aus der Perspektive immer gedacht, das ist ja so sehr unternehmerisch und nicht im Silo sozusagen, sondern wenn Legal jetzt ein neues Tool kriegt, wer benefitet davon noch? Ja, und also gerade sozusagen, es gibt ja also solche und solche wirtschaftlichen Zeiten und mal muss man strenger auf die Kosten gucken als andere Zeiten, aber das finde ich total interessant. Und von daher auch ganz spannend, aber wiederum, was du auch sagst, die Tatsache, was kann man denn damit dann anstellen? Ja, also wenn man die verschiedensten Tools hat oder verschiedene Prozesse etabliert hat, wie du jetzt auch gerade sagst, das Thema mit den Insolvenzen, der Fachbereich oder die Abteilung Legal wird ja so ist sozusagen nicht nur beraten heute mittlerweile mehr tätig, sondern ist es zum einen ein Business Enabler, der, wenn das alles smooth läuft, die Umsätze schneller generiert werden können, wie wir gerade schon angedeutet haben. Aber vor allen Dingen, und das geht Richtung so Board, Vorstand, Geschäftsführung, auch ein Risk Management darstellt, zu sagen, Achtung, übrigens, das hier sind die Themen, die wir gerade sehen und das könnte zeitnah aufploppen, wollen wir uns nicht überlegen, wie wir damit umgehen. Und das wiederum hat ja auch Einfluss auf den Umsatz. Also ich finde, von der Argumentation, man kann ja alles eigentlich dann mit dem Umsatz wieder verknüpfen und dann vielleicht noch ein bisschen mehr Bonuspunkte sammeln für seine Initiativen. Aber das finde ich im Kern eigentlich so spannend, dieser Wandel der Rolle auch von Legal. Nicht nur die IT-Abteilung hat jetzt eine neue Rolle, sondern auch Legal ist wirklich so zum proaktiven Risk Management oder entwickelt sich dahin gerade, aber auch eben durch die Möglichkeit von solchen Tools, nicht? Kann das Business, also die Business-Funktion, dadurch ganz anders unterstützen, finde ich. Also ich weiß nicht, wie ist so deine Resonanz oder die Resonanz, die du bekommst von den operativen Einheiten, wenn ihr solche Themen sozusagen denen jetzt ganz anders sozusagen darstellen könnt?
Also ich glaube, erstmal ist immer noch eine gewisse Skepsis vorhanden, wenn Legal auf einmal mit solchen Themen kommt, ja, und wenn man erstmal sagt, also Legal und operatives Geschäft ist immer noch für einige irgendwo ein Widerspruch, aber wenn wir dann wirklich näher ins Gespräch kommen und wir halt auch einfach zeigen, was wir zum Beispiel auch für einen Datenschatz haben, ja, also wie gesagt, bei uns im Geschäft dreht sich alles um Verträge und wenn man an eine Projektentwicklung denkt, hat man zum Anfang nicht ein fertiges Haus dort stehen, sondern man hat erstmal nur Verträge, in denen entsprechende Rechte und Pflichten geregelt sind und und da haben wir natürlich bei so einer Projektentwicklung von der ersten Minute an, die wesentlichen Daten sind bei uns. Und je besser wir die auch den Fachabteilungen zur Verfügung stellen können, je leichter das ist oder je besser auswertbar diese Daten sind, desto mehr profitiert halt auch die Fachabteilung von unseren Arbeitsergebnissen. Und das ist so dieses Denken, was man bei einigen immer noch mal so ein bisschen anschieben muss, weil sich da zum Teil so die operativen Einheiten noch denken, naja, Legal, die holen wir mal nur zu den Rechtsfragen hinzu, aber damit verschenkt die Firma wirklich richtiges Know-how. Ja, also da steckt viel drin und auch genauso mit. Also für mich ist so ein gutes Beispiel jetzt auch diese ganzen Themen rund um ESG. Ich glaube, von der Komplexität her und Vielfalt der Themen haben wir selten etwas Vergleichbares gehabt, was so als Welle über unsere Wirtschaft gerollt ist. Und da den Überblick zu behalten und da auch die Themen zu priorisieren, das gelingt uns Juristen ganz gut, weil wir damit halt umgehen können mit diesen Regelwerken. Aber auch die Masse, die macht uns natürlich auch zu schaffen. Und da sehe ich halt auch ein Riesenpotenzial für KI und entsprechende technische Lösungen drin. Und wenn wir damit umgehen können, wenn wir da die richtigen Schlüsse draus ziehen können, profitieren auch wieder die operativen Einheiten, weil die auch wieder ihre Aufgaben priorisieren können und andererseits gegebenenfalls auch neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln können. Ja, wie gesagt, auch der Dienstleister, der sich dann da überlegt, was steckt da alles noch für Potenzial drin, was vielleicht auch den Investor interessiert, was er bis heute noch gar nicht richtig nutzt. Und wir könnten es ihm, weil wir an der Quelle der Daten auch sitzen, mit den entsprechenden Tools auch zur Verfügung stellen. Und schon haben wir wieder eine neue Dienstleistung, die man da vielleicht auch am Markt verkaufen könnte. Also ich glaube, das ist so ein Bewusstsein. Also wer sich da noch versperrt und sagt, nee, Legal, die lassen wir mal in ihren, sag mal, an ihrem Schreibtisch sitzen und fragen die nur, wenn es wirklich brennt, da wird wirklich einiges, werden wirklich Chancen vertan.
Also ich sehe schon eher, wir müssen auch mal unsere Sache von gerade eben ergänzen. Nicht nur Business Enabler, sondern ich sehe schon Business Creator. Ja, also ihr werdet identifizieren, hier sind noch Potenziale, ihr Lieben. Wie wär's, ja? Und dann werdet ihr die Umsatztreiber. Also ich sehe eine großartige Zukunft. Aber nein, es ist wahnsinnig spannend. Und ich meine, die Tatsache ist, es gibt wahnsinnig viele Tools jetzt schon und ich glaube, in der Zukunft gibt es noch viel bessere, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber die meisten Lösungen, die jetzt sagen, sie seien KI und dieses und jenes, das klingt immer ganz toll, aber es ist meistens dann doch noch mit gewissen Hürden verbunden, damit sie in der Praxis so richtig den großen Mehrwert entfalten können. Also sei es die Art von Tools, die man selber noch antrainieren muss, ja, und damit sie wirklich die spezifischen Use Cases abbilden können. Das finden wir als Softwarehersteller natürlich mega spannend, was sie theoretisch versprechen, aber gleichzeitig denken wir, also unsere Kunden haben da jetzt keine Lust drauf, jetzt irgendwie monatelang irgendeine KI zu trainieren, nicht? Und andererseits gibt es dann ganz spannende andere Tools, die schon, also gerade diese Generative AI Tools, die aber wiederum dann oftmals vor dem Hintergrund Datenschutz und vertraulichen Daten eher Schwierigkeiten haben, wirklich in die Praxis implementiert zu werden, nicht? Weil dann doch vielleicht die Daten mal auf einem US-Server sind, ups, ja, und das zu 100% gerade noch nicht so richtig ausschließbar ist. Also da gibt's verschiedene Anbieter, die das versuchen, aber so richtig wirklich habe ich das Gefühl, ist da noch nicht für den deutschen Markt die perfekte Lösung entstanden. Microsoft ist natürlich der Platzhirsch, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so hundertprozentig datenschutzkonform ist das ja auch nicht, weil wenn Amerika schnipst, ja, dann müssten die Daten da auch mal eben schnell hin. Also von daher, das ist so mein Eindruck. Wie siehst du das? Wie beschäftigt ihr euch damit gerade was die KI Möglichkeiten, sage ich mal, angeht? Oder identifiziert ihr zuerst, okay, was wären die Anwendungsbereiche? Oder geht ihr eher und schaut, was gibt's für Tools? Was würdest du, also wo steht ihr und was würdest du vielleicht anderen empfehlen?
Ja, also ich bin voll und ganz bei dir. Das Problem ist wirklich, wenn man solche Tools nutzt, also KI-Tools nutzt und man muss sie noch sehr lange anlernen, hat einerseits mit Geduld zu tun, ja, also wir haben, glaube ich, alle viele, viele Themen auf dem Tisch und wenn man dann noch etwas obendrauf machen muss, dann verliert man relativ schnell die Geduld. Ist aber auch etwas, was wir vielleicht auch fachlich gar nicht können, ja, also dass wir das dann richtig trainieren. Also ich sage, das Prompten, das lernt, glaube ich, gerade jeder. Da sind wir auch dabei. Wir machen so ein kleines, wie so ein Manual, ja, wir haben so einen Teams-Kanal, in dem wir einfach dann auch reinschreiben und sagen, so jeder, der jetzt einen Prompt hat, einen guten Prompt, bitte reinschreiben und wer Artikel hat über KI und gute Beiträge gefunden hat, das bitte da reinstellen, weil das ist von uns so ein Grundsatz, dass wir sagen, wir möchten auch, dass jeder KI wirklich nutzt, damit wir gemeinsam mit den Möglichkeiten lernen, umzugehen. Aber auch dort, das sind natürlich, ist alles jetzt Trial and Error, ja, also das ist noch nicht high sophisticated. Wir haben, also das ist erstmal so etwas, glaube ich, wo wir jetzt einfach mal sagen, jeder soll wirklich sich dazu befähigen und die Angst verlieren und auch mal, was sie sich auch mal den 12-seitigen Aufsatz reingeben und mal sagen, so fass mir den bitte mal in 10 Bullet Points zusammen. Und sich dann mal überraschen lassen, was da rauskommt. Und die Erkenntnisse sind ganz erstaunlich, ja, dass die Ergebnisse wirklich gut sind.
Ja.
In solchen Sachen wenden wir das an. Und dann kommen wir eher so von den Anwendungsfällen oder von den sagen wir mal, unserer Wunschliste. Ja, wo möchten wir eigentlich, wo versprechen wir uns Hilfe von der KI? Also das war so ein bisschen zum Anfang, was ich vorhin sagte, so 2010, als wir noch so ein bisschen Wild West machen konnten im IT- und Legal-Tech-Bereich. Da sind wir eher so von den Tools gekommen. Wenn wir irgendwas Cooles gesehen haben, haben wir gesagt, klasse, sofort Testlauf und einfach mal ausprobieren und wollen wir haben. Dann haben wir aber relativ schnell gelernt, dass man da sehr viele Ressourcen bindet und verliert und uns dann halt auch eines Besseren besonnen und kommen eher von dem, sagen wir, den Schmerz, den wir im Prozess haben und sagen so, gibt es da etwas Passendes für? Und zurzeit ist zum Beispiel so ein Thema, wo es im Legal Spend darum geht, wo wir einfach sagen, wir haben da, sind da ganz gut aufgestellt, aber glauben, dass wir da was jetzt dran ändern sollten und dass es auch noch besser geht. Und da haben wir zum Beispiel die Frage, da müsste uns doch eigentlich KI helfen können. So, und jetzt sind wir halt auf der Suche von diesem Ziel kommen, dass wir sagen, gibt es da ein Tool, was uns helfen könnte? Und ich glaube, das ist, glaube ich, dann halt auch der richtige Weg, dass man sich erstmal überlegt, wo gibt es ein Problem und ist das etwas, was nach meiner laienhaften Logik eigentlich auch eine KI machen können sollte und dass man dann sich auf die Suche nach dem passenden Tool macht.
Ich sehe es genauso. Ich glaube, Ich glaube, beides ist wichtig, genau wie du sagst. Das eine ist so, die Ängste nehmen vor KI und die Berührungsängste quasi, zu sagen, wir müssen uns alle damit auseinandersetzen, weil es wird nicht verschwinden. Ja, und je mehr und je niedrigschwelliger jeder Einzelne im Team das ausprobieren darf auch, ja, das ist ja auch eine Grundsatzdiskussion, die wir da auf einer der letzten Konferenzen hatten, darf es überhaupt genutzt werden oder nicht? Wird es verboten oder wird es erlaubt und wie eingeschränkt etc.? Da scheiden sich ja auch die Geister. Ich bin auch davon überzeugt zu sagen, man muss dann mit Lernen umzugehen und man muss lernen zu verstehen, wofür ist es super und wofür aber auch nicht. Ja, und da gibt es wiederum auch, es gibt nicht nur eine KI, sondern es gibt ja ganz verschiedene Anwendungsfälle und auch technologische Ansätze oder auch Technologien, sage ich mal. Und das eine ist sozusagen, wir nehmen die Ängste und ich glaube, dabei ist es auch ganz spannend, gerade im juristischen Bereich zu sehen, das ist ja gar nicht so hundertprozentig jetzt schon crazy, sondern und wird mich jetzt ersetzen, sondern naja, es kann halt gewisse Dinge echt gut und andere halt noch nicht. Also das nimmt auch, glaube ich, die Angst davor, von einer KI jetzt morgen ersetzt zu werden, sondern festigt eher auch das Verständnis, es ist ein Assistenzsystem. Und ich glaube, also das ist uns und mir immer ganz wichtig zu betonen, die ganzen KI-Lösungen, die es gibt, die sind noch gar nicht so gut, dass sie jetzt hier irgendwelche Juristen komplett ersetzen könnten. Aber sie sind teilweise und immer abhängig davon, wofür man sie nutzt, total toll, als Assistenzfunktion, ja, und das ist ja auch schon eine Riesenentlastung, worüber man sich total freuen kann. Und ich bemerke das oft im juristischen Bereich, dass aber diese Erwartungshaltung, das muss immer sofort 100% sein, ja, und das ist es aber eigentlich noch gar nicht in vielen Bereichen. Und das ist sozusagen jetzt der zweite Punkt, den du gerade genannt hast, den ich auch extrem wichtig finde, ist zu sagen, wo kann es denn helfen und wo aber auch nicht, ja, und was sind vielleicht auch nur ganz kleine Use Cases, wo es als Assistenzfunktion echt einfach Zeit spart, ja, und mühsame manuelle Tätigkeiten erledigt oder mal eben schnell das in 10 Bullet Points zusammenfasst, ja, weil nicht jeder jetzt Zeit hat, den 12 Seiten Aufsatz zu lesen. Und ich glaube, diesen Mehrwert als solchen überhaupt anzuerkennen und zu sagen, das ist schon mal ganz großartig, weil das ging vor vielen Jahren noch gar nicht, das ist das eine. Und dann wirklich eher so aus einer strategischen Brille zu sagen, was sind aktuell die Pain Points, die wir weiterhin haben und zu gucken, wie könnte man die angehen, sei es jetzt mit KI oder eben vielleicht auch nur Automatisierung. Ja, man muss ja nicht immer jetzt alles nur mit KI lösen, ist ja gar nicht immer notwendig. Das finde ich ist ganz wichtig. Ich habe auch letzte Woche mit einer Unternehmerin gesprochen, die in verschiedenen anderen Unternehmen auch in Mandaten tätig ist. Und sie sagt, was sie eben vermisst, ist, dass die meisten Unternehmen aktuell noch keine KI-Strategie haben, ja. Also gesamtheitlich zu sagen, wo wollen wir hin damit, ja. Und das ist ja für Legal runtergebrochen genau das Gleiche, zu sagen, wo stehen wir und wo wollen wir hin? Das heißt, diese Ziele zu definieren, auch wenn sie noch nicht hundertprozentig klar sind, weil man es selber wahrscheinlich noch erkunden muss, aber überhaupt mal ein Ziel zu definieren. Wir wollen in 2 Jahren diese und diese Themen, sag ich mal, evaluiert haben. Und vielleicht ist das Ergebnis ja dann, KI ist nicht der richtige Way. Aber das sozusagen etwas strategisch strukturierter anzugehen, ist, glaube ich, total sinnvoll. Weil ansonsten, wie du sagst, nimmt das Tagesgeschäft überhand, ja. Und dann kommt man nicht dazu, ja. Also das halte ich auch total für sinnvoll. Ihr hattet ja schon Strategie Legal 2025. Das ist ja jetzt schon nächstes Jahr. Plant ihr ein Update sozusagen für den nächsten Zeitraum?
Also, das ist ein gutes Thema. Also ja, macht wahrscheinlich Sinn. Gut, dass wir drüber sprechen.
Ja.
Also Legal 2025, das war eigentlich so erstmal so die Strategie, so diese Mehrwertstrategie, ja, wo wir gesagt haben, also wir wollen gewisse Aufgaben rausnehmen bei Legal und die mehr so repetitive und administrative Aufgaben, die dann in andere Fachabteilungen geben, andere Fachabteilungen befähigen, und wir konzentrieren uns dann halt um Themen, wo wir wirklich die PS auf die Straße bringen können, wo wir wirklich als Legal-Einheit einen klaren Vorteil haben und auch dem Unternehmen Mehrwert bringen. Aber ja, das ist, also jetzt gerade auch unter KI-Gesichtspunkten muss man, glaube ich, das Heft sich nochmal genauer angucken, was wir damals festgehalten haben und sich dann nochmal fragen, ist da noch mehr möglich? Ja, also was ja, wir zum Beispiel, was, wo ich mir von Ja, genau. Aber so das Update dazu, ja. Und wo ich zum Beispiel von der KI mir sehr viel verspreche, und das ist auch bei uns so getrieben aus den Business Units, die zum Beispiel, wenn es um die Vermietung von Flächen in den Shopping-Centern geht, die sagen, Mensch, mit der KI muss ich doch eigentlich so unter diesem Stichwort Predictive Analysis, ja, ich muss doch eigentlich so den Blick nach vorne richten können, wenn ich Flächen belegen will mit Mietkonzepten, welche Konzepte nehme ich, welche Mieten kann ich dann nehmen und so weiter. Und da muss ich doch aus der Vergangenheit den Datenschatz heben können und einen Blick nach vorne richten. Und genauso ist zum Beispiel für mich so etwas auch für das Projektgeschäft, wenn es um die Kosten externer Anwälte geht und dort den Einsatz, wenn wir so ein Pitch fahren, ist es ja immer so eine Überraschungstour. Ja, was bieten die Kanzleien an? Und dann habe ich da eine ganze Bandbreite. Aber vielleicht kann ich einfach den Spieß auch umdrehen. Und wenn ich so ein KI-Tool habe, dann kann ich einfach sagen, so, ich bin bereit für diese Transaktion, sage ich jetzt mal, 50.000 Euro auszugeben. Wer bietet da drauf? Wer will mitmachen? Ja, und dann brauche ich gar nicht
Man kann es auch
vor die Kanzlei ein Angebot.
runterbieten lassen.
Genau. Ja, sowas zum Beispiel. Noch schöner,
Gibt's
genau.
auch Reverse
Aber
Auctioning?
genau. Aber das wäre zum Beispiel so ein Thema, wo wir sagen, das ist etwas, was wir uns vorstellen können, was KI können müsste und wo wir gerne hin möchten. Ja, und wie gesagt, das ist dann natürlich auch wieder etwas, wo man ganz anders an Projekte dann auch rangeht und ganz anders auch mit den, also auch wieder Mehrwert für die Projektleitung, Thema Budgetkontrolle, Budgeteinhaltung, Kostenplanung ist alles viel sicherer, weil man sagt, wir haben quasi zu einem Festpreis ausgeschrieben und eine Zusage bekommen und das war's. Aber mal sehen, ob es Wunschdenken ist oder Realität wird, mal sehen, wird die Zeit zeigen.
Ja, also ich glaube, die Möglichkeiten sind vielfältig. Und was ich aber auch total spannend finde, ist, und das machen ja auch nicht alle Rechtsabteilungen, aber ich glaube, mehr und mehr werden, wie ihr dahin gehen, zu sagen, okay, die Komplexität und das Volumen an Themen nimmt so zu, wir müssen mehr Dinge auch in die Fachbereiche, in die anderen sozusagen wieder zurückgeben oder überhaupt mal geben, weil sozusagen Legal das gar nicht auch alles handeln kann. Und das ist ja auch eine Entscheidung, finde ich, wo Legal dann auch sagen, wir geben auch was ab, wir lassen es auch los, wir geben vielleicht auch Kontrolle ab, ja, aber befähigen das Business dann auch und haben dadurch auch vielleicht weniger regelmäßige Anfragen immer wieder zu den ähnlichen Themen, nicht? Und ich glaube, für das Business, also für die Fachbereiche, hat das ja auch große Vorteile zu sagen, wir müssen nicht auf Legal warten, ja, oder eine Freigabe von Legal uns einholen, sondern haben einen klar definierten Rahmen, innerhalb dessen sie sozusagen agieren können und sind dadurch auch unabhängiger. Ja, aber natürlich hat Legal gewisserweise vorgegeben, was erlaubt ist und was nicht. Also ich glaube, das ist ja fast schon wie so ein Delegieren, ja, von diesen Bereichen. Das ist ja sehr modern. Ich glaube, da tun sich einige Rechtsabteilungen noch schwer. Na, aber ich glaube, in der heutigen Welt, wo das einfach so zunimmt, auch wie du hast gesagt, ESG, das ist ja nur ein Thema. Ja, also es wird immer mehr, was auch größere Unternehmen gerade was von Regulatorik abfangen müssen, zusätzlich zum bestehenden Tagesgeschäft, was sowieso mehr wird. Von daher glaube ich, um dann wieder den Kreis zu schließen, die Punkte, die du gerade genannt hast, hinsichtlich Technik, hinsichtlich Predictive Analytics, aber eben auch rückwirkende Analyse von Daten. Ich sehe das als Riesenerleichterung, dass diese Tools nach und nach vielleicht dahin kommen können, um einen einfach zu unterstützen. Wobei ich, wie gesagt, aktuell denke, dass da noch Luft nach oben ist, was in der Technologie da möglich ist. Es sind schon ganz viele tolle Ansätze meiner Meinung nach im Markt. Aber ich finde, gerade im Legal-Bereich ist es eben noch sehr schwer, die Tools zu finden oder, sage ich mal, es gibt sie in der Form noch nicht, weil, also ich beschäftige mich ja da auch mit viel und die wirklich auch die juristischen Inhalte, sei es vor allen Dingen Verträge, ad hoc schnell analysieren können, ohne dass es dieses ewige Training bedarf. Und ein Generative AI-Tool, was jetzt sozusagen Sprache erkennen und wieder neu produzieren kann, hat halt nicht eben die gleichen Funktionalitäten wie eins, was wirklich sehr starke Datenanalyse auf anderen Arten von Daten macht, nicht? Also da sieht man in anderen Branchen eben schon tolle Sachen, denkt sich, ja, wieso gibt gibt es das denn jetzt noch nicht für legal? Das muss doch jetzt gehen und so. Also das ist leider technisch schon noch ein Riesenunterschied, wie ich jetzt immer mehr feststelle. Aber ich denke, es wird trotzdem dazu kommen. Ja, also die Zeit wird kommen. Und was im heutigen Moment, glaube ich, das Entscheidende ist, dass man wie ihr die Prozesse sich anschaut und sagt, okay, wo sind hier noch so Punkte, die nicht so richtig rundlaufen? Und vor allen Dingen überlegt, welche Datenpunkte brauchen wir oder sollten wir anfangen zu erheben oder sollten wir einheitlicher erheben, damit wir diese später auswerten können, nicht? Weil jede Auswertung, jede Analyse ist auch nur so gut wie die Daten, die man hat. Und das ist zwar nicht immer das Lieblingstopic, aber es bedarf auch eine gewisse Disziplin in der Datenpflege, ja. Und die Frage ist aber auch da, gibt es später da Möglichkeiten, wie einem das abgenommen werden kann, indem man Daten auslesen kann und also, wie gesagt, die Möglichkeiten sind groß, aber noch sind wir leider nicht da, habe ich das Gefühl.
Aber das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich, also das ist jetzt vor ein paar Jahren, als wir angefangen hatten mit elektronischer Akte und das alles, da hatte ich zum Beispiel eine herrliche Diskussionsrunde mit unserer IT, wo ich immer von dem Dokument und der Akte sprach und die IT sprach immer von den enthaltenen Informationen, ja, und diese Informationen müssten in die transaktionalen Systeme eingespielt werden, damit das Unternehmen was davon hat. Und wir haben, glaube ich, da mehrere Termine immer aneinander vorbeigeredet, weil ich wollte unbedingt meine Akte haben und dort ging es immer nur nein um die Daten, ja, oder auch was du sagst, die Datenpunkte. Und das ist schon etwas, was so für den Juristen erstmal totales Umdenken ist, weil er gar nicht sagen kann, also weil man halt den Vertrag und den Vorgang als solchen sieht und da auch noch so ein bisschen aus dieser alten Bürostruktur sozusagen kommt, ja, wo ich da wirklich, ich habe hier meine Akte, mein Dokument, meine Korrespondenz, aber der Fokus liegt halt auf was ganz anderem, ja, auf den Informationen, die da sind, die ich anderen zur Verfügung stellen kann, damit sie dann hinterher den Vertrag umsetzen können und hinterher auch das Geschäft dann daraus generieren können. Und das ist super spannend. Also, aber wie gesagt, da müssen wir Juristen auch eine geistige Reise auf uns nehmen und bereit sein oder müssen uns halt auch wirklich öffnen für, ja.
Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, da sehe ich sozusagen eher auch unsere Rolle als Softwarehersteller für die Branche, zu sagen, wie können wir diese, wir sind ja viel näher an Daten und da haben wir auch, also ist für uns normal und im Softwarebereich muss man sich mit Daten eh beschäftigen. Aber ich glaube, zu diese Übersetzung zu, es ist ein Vertrag als Dokument, ja, in der Akte zu, was gibt es für Datenpunkte innerhalb dieses Dokumentes, die in der Akte gespeichert werden, damit dann eine KI, also vielleicht den ersten Schritt auch schon machen kann, das rausziehen, aber dann vor allem die Analyse davon machen kann, ja, und ob sie das jetzt direkt von Dokument direkt analysiert oder eben Dokument, Datenfeld wird analysiert, ja, und dass dann eben Business Insights entstehen. Ich glaube, das ist so wahnsinnig spannend und das finden wir auch als Softwareler so spannend zu sagen, okay, im Bereich Legal gibt es klar generell juristische Dokumente, aber eben vor Verträge. Und wenn man diese Verträge wirklich auf Datensicht so analysieren könnte, und zwar alle, ja, dann weiß man eigentlich ganz genau, was in einem Unternehmen passiert. Ja, weil es gibt so diesen Spruch, wenn man seine Verträge nicht im Griff hat, hat man sein Unternehmen nicht im Griff. Ja, und in diesen Verträgen steht ja alles drin. Also sei es Personalverträge, sei es Mietverträge, sei es Lieferanten, Kundenverträge. Da sind ja alle Terms und Conditions auch geklärt, Zahlungsbedingungen, alles. Also ich glaube, das wird ein wahnsinnig spannendes Zeitalter, die Analyse von solchen Datenschätzen, ja, und nicht nur, wir erstellen ihn, wir verhandeln ihn und wir unterschreiben ihn und legen ihn irgendwo ab, sondern was können wir da rausziehen und dem Business wiederum als Entscheidungsgrundlage anbieten, damit die im operativen Bereich ihre Entscheidung ganz anders fällen können. Und ich glaube, da ist die Technologie leider wirklich noch gar nicht. Also wir testen da gerade viel rum. Das kann ich nur berichten. Es wird viel versprochen. So richtig, so hundertprozentig sind wir da noch nicht. Aber wir haben da eine Vision, wo es hingehen muss, damit jemand wie du auch sagen kann, hier mega, ich drücke auf den Knopf, ich will jetzt, sage ich mal, diesen Kontext analysieren, alle Verträge für diese Gesellschaft oder alle Verträge in diesem Rechtsbereich. Und dann möchte ich hier Insights haben, ja. Und ich glaube, das ist, wie du wahrscheinlich selber auch sagst, für Juristen nochmal was Neues, ja, weil der Vertrag an sich hat noch eine höhere Funktion als nur die sage ich mal, die Konditionen und die Vertragsverhältnisse abzubilden, sondern die Daten, die da quasi hinterschlummern, die jetzt noch nicht so richtig zugänglich sind, damit richtig arbeiten zu können in den verschiedenen Businessbereichen, ich glaube, das wird wahnsinnig spannend.
Ja, da steckt viel Potenzial drin. Ja, da bin ich ganz bei dir.
Ja, cool. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss. Hast du, wenn du jetzt nach vorne blickst in die Zukunft, ja, abgesehen von diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, noch irgendwelche Impulse oder auch vielleicht Empfehlungen für andere Rechtsabteilungen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind wie ihr, was diese Themen Legal Operations oder, sag ich mal, auch Legal Operations, eine Unterkategorie davon ist ja auch Prozessanalyse und gucken, wo gibt's Optimierungspotenzial etc. oder eben die digitalen Themen. Hast du da etwas, was du den anderen noch mit auf den Weg geben wollen würdest, wie sie es angehen können, vielleicht auch vom Rollenverständnis Legal versus andere Fachbereiche, wie kriegt man sozusagen Gehör für seine Initiativen, wenn es vielleicht nicht die höchste Priorität ist bei anderen Bereichen, was könntest du da unseren Zuhörern noch mitgeben zum Abschluss?
Also was ich nur empfehlen kann, also wir hatten das ja auch so als eben so als Thema verliert man damit vielleicht auch Aufgaben, wenn ich Themen an andere Abteilungen abgebe und verliere ich damit vielleicht an Bedeutung im Unternehmen. Also das waren zum Beispiel halt auch immer Diskussionen bei uns. Also wir haben zum Beispiel ein Thema, wo wir sagen, dass das Corporate Housekeeping eigentlich eine sehr bedeutende Sache, wenn es um die ganzen Verwaltung der vielen, vielen Gesellschaften, die wir jetzt auch im Projektentwicklungsgeschäft und im laufenden Geschäft haben, geht, wenn wir das abgeben. Wir haben es abgegeben an eine andere Einheit, weil ich sagte, das ist mehr administrativ. Gesellschaftsrechtliche Fragen werden wieder bei uns bearbeitet, aber der administrative Teil, den machen andere. Und ich kann nur sagen, ich kann nur anregen, dass man wirklich den Mut hat, das zu machen, weil das führt dazu, dass man einerseits wirklich die langweiligen und administrativen Themen wirklich sich davon befreien kann, ja, und sich dann wirklich den rein juristischen Themen zuwenden kann. Und vor allen Dingen, es führt halt auch, es ist auch eine gute Eigenwerbung im Unternehmen. Also einmal wird das auch sehr wertgeschätzt von der Unternehmensleitung, wenn man so einen mutigen Schritt macht, aber weil halt auch dieser Mehrwert da gesehen wird. Also dadurch ist das eher etwas, man sollte da keine Angst haben, dass man da auf einmal an Bedeutung verliert, sondern ich glaube auch in Sachen Eigenmarketing tut man sogar was Gutes und tut sogar auch noch der Abteilung was Gutes. Also dadurch kann ich da nur zum Mut raten und genauso auch zum Mut mit den ganzen KI-Möglichkeiten rumzuspielen. Auch da, ich gehe fest davon aus, wir werden nicht dadurch arbeitslos, wir werden andere Aufgaben kriegen, die Rollen werden anders werden, aber wir werden nicht zum Sachbearbeiterrecht dadurch degradiert werden, sondern eher wirklich auch Qualitätskontrolle und dort auch, glaube ich, sehr anspruchsvolle Themen auch in Zukunft bearbeiten müssen oder dürfen. Und also dadurch bloß keine Angst haben davor, sondern eher mutig voranschreiten. Und das führt dann im Sinne einer Positionierung der Rechtsabteilung im Unternehmen nach meiner Erfahrung auch nur dazu, dass man in der Unternehmenshierarchie oder auch im Ansehen nur dazu gewinnt.
Absolut. Und damit vielleicht sogar Raum schafft, zum Business Creator zu werden. Ja, also ich sehe es ganz positiv. Die Entwicklung für Legal der Rechtsabteilung in Zukunft, also da sind goldene Zeiten stehen bevor, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, man muss den Raum schaffen. Man kann, es nimmt ja eh zu, ja. Und also an allem festzuhalten, ich glaube, das ist unmöglich. Und vielleicht sind ja diese nicht so spannenden administrativen Tätigkeiten irgendwann dann auch, werden durch KI unterstützt, ja. Und dann gewinnt man sowieso mehr Zeit. Also für diejenigen, die sich noch nicht so ganz so schnell trennen wollen, können ja schauen, wie es da Möglichkeiten gibt, so mal schon für Entlastung zu sorgen im Team. Weil ich glaube, das ist wiederum auch ganz wichtig zu gucken von dem Team, von der Auslastung her, wann wird es auch zu viel, ja, und wie kann Technologie helfen, damit eben da wieder eine Ausgewogenheit entsteht, weil sozusagen nur weil es mehr wird, das heißt ja nicht, dass jeder auch mehr abfangen kann, aber vielleicht kann ja die Technologie eben helfen. Also wir sind ganz gespannt. Ich freue mich schon auf euer Strategie-Update, was du mir hoffentlich dann bald berichten wirst, ja, wie das aussieht. Und bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, Joachim, ich freue mich. wenn wir uns bald wieder auf unseren Veranstaltungen sehen.
Ja, freue mich auch.
Und du mir dann davon berichtest und vielleicht machen wir dann auch noch eine neue Folge zum Update in gewisser Zeit, wie das alles schon implementiert wurde bei euch.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Prima, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao.
Danke, tschüss.
Bis zum nächsten Mal beim LeakHair Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leakhair.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeakHair Podcast. Stay tuned!